Es hieß ja, wir sollten uns kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Hase und ich bin Sprachwissenschaftler. Und wie kommt jetzt ein Sprachwissenschaftler zu diesem Thema? Das hat damit zu tun, dass ich im Chaos Computer Club aktiv bin. Und wie bin ich zum Chaos Computer Club gekommen, kann ich auch noch kurz erklären. Das hat nämlich was mit Osnabrück zu tun. Ich bin nämlich mit Ende 20 nach Osnabrück verschlagen worden und war hier Assistent an dieser Universität. Und damals wurde hier ein Institut für Computerlinguistik und künstliche Intelligenz aufgebaut. Und ich war bei dem Aufbau dieses Instituts mit involviert. Und so bin ich dann also an die Nerds gekommen und dann eben auch in gewisser Weise dabei geblieben. Und das ist also kurz mein Werdegang und ich bin natürlich dennoch interessiert an der Sprache und spreche jetzt hier eben auch ein bisschen über Sprache und über die Aufarbeitung der NSA-Affäre, vor allen Dingen auch aus sprachlicher Sicht. Das hängt auch damit zusammen, dass ich einen Blog betreibe, zusammen mit Kai Biermann, das heißt neusprech.org. Und wir haben auch ein Motto, das steht jetzt da. Dieses Motto ist von Viktor Klemperer, der sich auch mit Sprache beschäftigt hat und Sprache und Politik beschäftigt hat, nämlich in seinem Buch Lingua Tertii Imperii, also die Sprache des Dritten Reiches hat er untersucht. Und dort in seinem Buch heißt es, was jemand willentlich verbergen will, sei es vor anderen, sei es vor sich selber, auch was er unbewusst in sich trägt, die Sprache bringt es an den Tag. Und wir wollen halt so ein bisschen sehen, inwiefern hier auch die Sprache Dinge ja einerseits verschleiert und dann vielleicht doch an den Tag bringt. Ja, unser Blog, hier sieht man es. Neusprech.org, da sieht man gerade den aktuellen Artikel über Kaufzurückhaltung. Wenn man ein bisschen zurückscrollt, haben wir auch den Probewirkbetrieb, also ganz sonderbare Wörter, die eben auch im Zusammenhang mit dem NSA-Untersuchungsausschuss stehen, beziehungsweise mit dieser Affäre, die ja NSA-Affäre heißt, aber vielleicht auch eine BND-Affäre ist und sogar eine des Verfassungsschutzes, wenn wir gerade auf dieses Problem mit dem Probewirkbetrieb eingehen. Ja, wir kommen aber jetzt wirklich mal zu den Anfängen der NSA-Affäre. Und das Interessante an der NSA-Affäre ist, dass sie mit ihrem Ende beginnt, mit ihrem vermeintlichen Ende beginnt. Denn lange bevor es den Untersuchungsausschuss gibt, nämlich am 12. August 2013, beendet der damalige Chef des Kanzleramts, Ronald Pofalla, die NSA-Affäre. Und diesen Ausschnitt, wie er das tut, habe ich hier nochmal mitgebracht. Das können wir uns jetzt nochmal ansehen. Ich habe aus der gesamten Pressekonferenz nur einen kleinen Ausschnitt, weil die eine halbe Stunde dauert. Es lohnt sich aber, ich kann das empfehlen, sich das ganz anzuhören, was wir jetzt nicht machen können, weil sonst ich keine Zeit mehr hätte, irgendwie selber noch was zu sagen. Aber ich habe mir eben gerade für diesen Vortrag diese Pressekonferenz noch einmal angesehen und festgestellt, dass da doch sehr viel drinsteckt, was man jetzt wiedererkennt in den Akten des Untersuchungsausschusses, also in den Mitschriften natürlich. Denn die Akten, die Protokolle können wir ja nicht sehen. Und was eben auch sehr interessant ist, die Aussagen von Pofalla erscheinen jetzt auch in so ein bisschen anderem Licht. Er sagt viele Dinge, die ja man jetzt wieder erkennt und die dann jetzt doch aus der Rückschau vielleicht eine andere Bedeutung haben, als man zuerst dachte. Also ich habe zum Beispiel eine Passage dort drin, die werde ich auch gleich noch vorführen, wo man dann plötzlich jetzt im Nachhinein erkennen kann, warum er das sagt. Oh, weil eben Weltraumtheorie, also wir werden dann gleich drauf kommen, oder eben weil eben es auch um den geheimen Krieg geht. Ne? Aber das begreift man eigentlich erst in der Rückschau. Also ich war sehr erstaunt, als ich mir das jetzt nochmal angeschaut habe vor ein paar Tagen, Und also jetzt erstmal der erste Ausschnitt, der ist ein bisschen länger. Ich gehe dann auf Einzelheiten daraus ein und dann gucken wir uns noch zwei kurze Ausschnitte an. Also ich denke, beim ersten Mal ist die Aufmerksamkeit noch so groß, dass wir auch mehr als 3 Minuten schaffen. So, also hier ist das Bild. Die Personen, also das sind eben tatsächlich Leute, die dort im Geheimdienstausschuss sind. Wir erkennen da hinten den Abgeordneten Uhl, der dann zwischendurch auch verschwindet. Und eine ganze Reihe von Presse, das werden dann noch immer weniger. Und Ronald Befalla also in der Mitte.
Dann hat und jetzt noch einmal vor der Presse sprechen wir.
Auch alle recht herzlich willkommen. Wir hatten aus meiner Sicht eine informative und gute Sitzung. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, die NSA und der britische Nachrichtendienst haben erklärt, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Der BND und der Verfassungsschutz ebenfalls. Und durch die professionelle Zusammenarbeit aller Dienste wurden und werden Anschläge auf deutsche und amerikanische Soldaten in Afghanistan in beachtlichem Umfang verhindert. Bevor ich zu den Punkten im Einzelnen komme, möchte ich um Ihr Verständnis bitten. Die Arbeit unserer Nachrichtendienste, und das liegt in der Natur der Sache, muss in Teilen geheim bleiben. Sonst können unsere Dienste ihre Arbeit, die einen wichtigen Beitrag zu unserer Sicherheit leisten, nicht erfüllen. Es geht hier ganz konkret um das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten oder auch um laufende Entführungsfälle. Ich kann daher hier heute öffentlich nicht jedes Detail darlegen, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich im parlamentarischen Kontrollgremium zu allen gestellten Fragen, zu allen Details Auskunft gegeben habe. Ich komme jetzt zu den Ergebnissen. Ende Juli und Anfang August, zum Teil übrigens heute genau vor einer Woche, haben verschiedene hochrangige Gespräche in London und in Washington stattgefunden. Und diese Gespräche haben zusätzliche Klarheit gebracht, über die ich Sie gleich hinsichtlich der Erkenntnisse, die wir heute feststellen können, informieren möchte. Nun zu den wichtigsten Ergebnissen im Einzelnen. Erstens, die NSA hat uns schriftlich versichert, dass sie Recht und Gesetz in Deutschland einhält. Ich zitiere aus einem NSA-Papier, das uns zu den Gesprächen in Washington übermittelt worden ist. Zitat, die NSA hält sich an alle Abkommen, die mit der deutschen Bundesregierung, vertreten durch die deutschen Nachrichtendienste, geschlossen wurden und hat sich auch in der Vergangenheit stets daran gehalten. Zitat Ende. Bereits in einem Memorandum of Agreement zwischen der NSA und dem BND vom 28. April 2002 hat die NSA versichert, und ich muss wieder zitieren, Zitat, die NSA erklärt ihr Einverständnis, sich an die deutschen Gesetze und Bestimmungen zu halten, die die Durchführung von Fernmelde- und elektronischer Aufklärung und Bearbeitung in Deutschland regeln, Zitat Ende. Und am 23. Juli diesen Jahres hat uns die NSA schriftlich zugesagt, Zitat, die NSA unternimmt nichts, um deutsche Interessen zu schädigen, Zitat Ende. Das bedeutet, unsere zentrale Forderung, dass auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten werden muss, wird demnach durch die NSA erfüllt. Das haben wir jetzt nicht nur mündlich, sondern auch noch einmal schriftlich bestätigt bekommen. Zweitens, Auch der britische Nachrichtendienst hat uns mündlich wie schriftlich versichert, sich an Recht und Gesetz in Deutschland zu halten. Ich zitiere aus einem Schreiben des britischen Nachrichtendienstes, das uns übermittelt wurde, Zitat: Unsere Arbeit unterliegt jederzeit den gesetzlichen Vorschriften beider Länder, Zitat Ende. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dieses Schreiben ist vom britischen Außenminister persönlich autorisiert. Drittens, ich betone noch einmal, selbstverständlich halten sich auch unsere Nachrichtendienste an Recht und Gesetz. Mit anderen Worten, der amerikanische, der britische und die deutschen Nachrichtendienste bestätigen, sie haben in Deutschland geltendes Recht eingehalten.
Ja, also da kann ja nun wirklich kein Zweifel bestehen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Können uns das nochmal genauer anschauen. Ein Punkt, also diejenigen, die schon mal Vorträge von mir gehört haben, wissen, dass ich immer sehr viel nachdenke über das Wir. Und das ist natürlich auch hier interessant. Wir ist erstmal hauptsächlich natürlich hier die deutsche Regierung, zu der er gehörte zu dem Zeitpunkt und für die er spricht. Aber wir sehen dann auch hier wieder, manchmal ist dann wir auch irgendwie, ja, wir alle oder so. Das kann man dann später nochmal sehen. Also hier ist es erstmal nicht so dramatisch mit dem Wir. Hier ist wir erstmal die Regierung. Später sehen wir dann ganz zum Schluss, dass wir was ganz anderes ist. Ja, Gespräche haben stattgefunden. Jetzt sind es ja nicht nur Gespräche, sondern gleich auch noch hochrangige Gespräche. Also diese Neigung zur Hyperbel, zur Übertreibung ist halt wichtig. Dann Recht und Gesetz immer so zusammen. Ne? Nicht nur Gesetz, sondern auch Recht. Recht und Gesetz, ein Phraseologismus, ein Dreiwort-Phraseologismus, auch sehr, sehr häufig. Ich habe das ja auch alles ausgezählt. Die häufigste Dreiergruppe ist allerdings Memorandum of Agreement. Da kommen wir dann gleich noch drauf, was das ist. Aber kurz danach kommt Recht und Gesetz. Also sehr häufig hier gesagt. Das scheint ihm also auch ganz wichtig zu sein, das immer wieder zu sagen, Recht und Gesetz ist eingehalten worden, eben von allen. Ja. Und was ihm auch sehr wichtig ist, habe ich an anderer Stelle auch schon mal berichtet, immer dieses schriftlich. Ja. Das ist also nicht nur mündlich, sondern eben auch schriftlich geschehen. Ja. Und hier eben auch wurde es sogar etwas Merkwürdiges schriftlich zugesagt. Ne? Sagen ist eigentlich was Mündliches, aber schriftlich zugesagt, ganz wichtig, schriftlich. Und dann am Ende nochmal, das haben wir jetzt nicht nur mündlich, sondern auch noch einmal schriftlich bestätigt bekommen. Wir, natürlich jetzt wieder, die Bundesregierung. Und wie gesagt, auf diese Schriftlichkeit scheint es ihm besonders anzukommen. Das kommt dann wieder. Die Nachrichtendienste haben das mündlich wie schriftlich geäußert. Interessant ist auch, dass er dann immer sagt, die Bundesregierung, aber vertreten durch die Nachrichtendienste. Also der Kontakt findet eben zwischen den Nachrichtendiensten statt, was natürlich auch ein interessanter Punkt ist. So, dann ne, in Deutschland geltendes Recht, dass Sie in Deutschland geltendes Recht eingehalten haben. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, dass es so ein bisschen ein Phraseologismus ist. Geltendes Recht, ja, nicht geltendes Recht, gibt's ja nicht, also es ist pleonastisch. Aber mir ist inzwischen aufgefallen, wenn man jetzt das Ganze in der Perspektive Weltraumtheorie sieht, auf die ich gleich noch kommen werde, dass es natürlich schon ganz wichtig ist, dass er immer sagt, in Deutschland geltendes Recht, weil ja möglicherweise das, was der Geheimdienst tut, in der Vorstellung auch dem Geheimdienstchef möglicherweise möglich ist, weil es nicht in Deutschland ist. Da müssen wir dann also nochmal genauer sehen, was da auf uns zukommt. Ja, auch nochmal hier ganz interessant, er geht die einzelnen Nachrichtendienste durch und zum Schluss natürlich auch unsere, also BND, Verfassungsschutz, und die sich eben auch an Recht und Gesetz halten sollen, angeblich. Ja, und dann wird nochmal bestätigt, obwohl er es gerade vorher gesagt hat, dass es für die anderen auch gilt. So, nochmal ein kurzer Beitrag jetzt von ihm, der interessant ist, weil er dann auch nochmal auf die Frage mit der Unterstützung bei Drohneneinsätzen eingeht. Natürlich nicht wörtlich, das sagt er nicht, aber er sagt ganz interessante Dinge dann über die Telefonnummern und so, das können wir uns auch nochmal anhören.
Viertens, auch die in Deutschland relevanten Internetknotenpunktbetreiber und Verbindungsnetzbetreiber haben gegenüber der Bundesnetzagentur am vergangenen Freitag erneut bekräftigt, dass sie die Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes in Deutschland einhalten. Dies umfasst insbesondere auch die Vorschriften zum Schutz der Daten unserer Bürgerinnen und Bürger. Das Fernmeldegeheimnis wird dementsprechend von den Unternehmen gewahrt.
Fünftens. Das ist wichtig.
Die Nachrichtendienste der USA, also der NSA und Großbritanniens, haben uns zugesagt, dass es keine flächendeckende Datenauswertung deutscher Bürger gibt. Die Daten, über die in den letzten Wochen teilweise hitzig diskutiert worden ist, stammen also nicht aus der Aufklärung der NSA oder des britischen Nachrichtendienstes. Sie stammen aus der Auslandsaufklärung des BND. Diese Daten erhebt der BND im Rahmen seiner Gesetze und leitet sie auch auf der Grundlage des Abkommens vom 28. April 2002 an die NSA weiter. Deutsche Daten, um es noch mal klar zu sagen, deutsche Daten werden dabei vorher in einem mehrstufigen Verfahren herausgefiltert. Zudem werden die gewonnenen Daten des BND durch einen eigenen G10-Beauftragten, der die Befähigung zum Richteramt hat, kontrolliert. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Sechstens, was es gibt, ist eine Zusammenarbeit und eine Auswertung von Daten in ganz konkreten Einzelfällen, die unserer Sicherheit dienen und die unsere Sicherheit betreffen.
Also schauen wir uns das mal genauer an, was gesagt wird. Keine flächendeckende Datenauswertung. Also es gibt Datenauswertung, aber es gibt keine flächendeckende. Jetzt ist die Frage, was heißt eigentlich flächendeckend? Also ja, das kann man wahrscheinlich leicht abstreiten und trotzdem zugeben, dass es eine Datenauswertung gibt. Und dann natürlich, diese Daten erhebt der BND, das ist ja hier jetzt eine interessante Information, im Rahmen seiner Gesetze. Und da sehen wir schon, da schließt dann, das seiner Gesetze ist natürlich das BND-Gesetz gemeint, und da sehen wir dann nachher, dass es da dann plötzlich diese Weltraumtheorie gibt, die ich dann noch näher erläutern werde. Ja, dann diese Geschichte, dass die Daten herausgefiltert werden, deutsche Daten, was immer deutsche Daten sind, sind das Daten, die irgendwie mit deutschen IP-Adressen verbunden sind, sind das Daten von Deutschen, die möglicherweise ja auch irgendwelche Accounts woanders haben. Also das ist unklar, deutsche Daten, wie auch immer, werden herausgefiltert, weiß man auch nicht so genau, wie das geht. Ja, und dann die Kontrolle durch einen G10-Beauftragten, der die Befähigung zum Richteramt hat. Das heißt gar nichts, das klingt immer so toll mit der Befähigung zum Richteramt, das hatten wir ja auch bei der Vorratsdatenspeicherung, bedeutet aber einfach nur, dass derjenige Jura studiert hat und das Studium auch komplett abgeschlossen hat und damit befähigt ist, auch Richter zu werden. Das ist also ein Angehöriger der Behörde und nicht eine unabhängige Person, wie dann immer suggeriert wird mit diesem Richteramt. Ja, Dann jetzt diese Geschichte mit der vermeintlichen Totalaussperrung, Ausspähung, auch wieder hyperbolisch, die Totalausspähung, die ist aber vermeintlich. Dann ist sie vom Tisch, was ja dann schon doppelt verneint ist. Also die vermeintliche ist vom Tisch. Vermeintlich heißt, der gibt's nicht. Und die ist vom Tisch. Und dann sagt er, es gibt keine Grundrechtsverletzung, millionenfach, wieder hyperbolisch, es gibt keine millionenfache Grundrechtsverletzung. Fragt man sich, vielleicht gibt es ja doch Grundrechtsverletzungen, aber vielleicht nur Tausende oder so. Also keine millionenfache, wie immer fälschlich behauptet wird. Also es wird fälschlich behauptet, dass es keine gibt. Also es sind sehr viele Verneinungen. Hier hat er sich sehr verstrickt, was erstaunlich ist, denn er hat ja dann den Text vorbereitet und auch sorgfältig vorbereitet. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht das ja auch immer wieder, er hat da seine Textvorlage, manchmal löst er sich so ein bisschen davon, aber das, da orientiert er sich immer an der Textvorlage und das ist schon seltsam, dass so viele Verneinungen drinstecken, das ist dann schon fast nicht mehr glaubwürdig. Ja, jetzt sagt er aber, was es gibt. Interessant, der indefinite Artikel, eine Zusammenarbeit. Was soll das? Also es gibt Zusammenarbeit, aber es gibt eine Zusammenarbeit und eine Auswertung. Ja, es gibt Auswertung, es wird ausgewertet. Eine Zusammenarbeit, eine Auswertung, das klingt doch sehr unbestimmt. Und dann in ganz konkreten Einzelfällen. Da haben wir die Einzelfälle, die im Plural an sich schon problematisch sind. Also dann gibt es eben möglicherweise ganz viele konkrete Einzelfälle. Aber es sind ja immer Einzelfälle und jetzt kommt es, die unserer Sicherheit dienen und die unsere Sicherheit betreffen. Hier ist natürlich mit wir nicht die Regierung gemeint. Weiß man nicht. Vielleicht geht es auch nur um die Regierung, aber gemeint ist hier vielleicht, sind hier vielleicht mehr Leute. So, ich hatte ja versprochen, dass es auch noch um den Drohnenkrieg geht. Dann werden wir mal gucken, was er jetzt sagt.
Möchte ich auch etwas zur Übermittlung von Mobilfunknummern durch den BND an Partnerdienste sagen. Über dieses Thema ist im Kontrollgremium übrigens in den vergangenen Jahren immer wieder gesprochen worden. Und ich weise da deshalb darauf hin, weil man ja manchmal an Wochenenden den Eindruck hat, als ob unter dem Vorwand neuer Erkenntnisse Debatten, die vor 2 oder 3 Jahren hier im parlamentarischen Kontrollgremium übrigens über Stunden bereits verhandelt worden sind, nun erneut öffentlich diskutiert werden. Die Datenweitergabe erfolgt auf der Grundlage des BND-Gesetzes. Die Übermittlungspraxis erfolgt seit 2003, 2004. Und die Experten der Sicherheitsbehörden des Bundes haben versichert, dass GSM-Mobilfunknummern für eine zielgenaue Lokalisierung nicht geeignet sind. 13. Welche weiteren Schritte unternimmt die Bundesregierung? 1.
Ja, das können wir uns aber noch
die Bundesregierung anschauen. Treibt in der EU.
Ja. Also der Punkt ist natürlich hier auf jeden Fall die Geschichte mit den Mobilfunkdaten und das ist natürlich schon wichtig. Die Frage der Übermittlung der Telefonnummern spielt natürlich schon eine Rolle. Und natürlich ist es möglich, Leute im Mobilfunknetz zu orten. Das ist ja nun wahrscheinlich auch allen bekannt, über die Mobilfunkmasten triangulieren und so. Also von daher ist das keine unerhebliche Sache, dass eben hier Mobilfunkdaten übermittelt werden und eben auch Telefonnummern übermittelt werden. Jetzt aber, was natürlich besonders interessant ist, die Maßnahmen der Bundesregierung. Und da ist was sehr Interessantes, das kann ich schon mal vorweg sagen. Er lenkt so ein bisschen ab, weil er plötzlich über die Europäische Datenschutzverordnung spricht, wo man fragt, was hat das hier zu suchen? Also das ist wirklich ganz seltsam, aber wir können uns anhören.
13. Welche weiteren Schritte unternimmt die Bundesregierung? 1. Die Bundesregierung treibt in der EU die Arbeiten an einer Datenschutzverordnung mit Nachdruck voran.
Das passt nicht.
2. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Ich habe deshalb den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes gebeten, dieses Angebot aufzugreifen und noch in diesem Monat mit den Verhandlungen zwischen dem BND und der NSA zu beginnen. BND-Präsident Schindler hat dazu bereits am vergangenen Freitag den Chef der NSA, General Alexander, angeschrieben. Und ich will dieses Angebot der Amerikaner aus meiner Sicht auch an einer Stelle interpretieren. Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich zutreffen wird. Und deshalb glaube ich, dass wir hier übrigens bei der Zusammenarbeit der Dienste die einmalige Chance haben, einen Standard zu setzen, der mindestens unter den westlichen Diensten stilbildend sein könnte für die zukünftige Arbeit. Drittens haben die Forderungen aus dem Parlament die Kontrollrechte des parlamentarischen Kontrollgremiums gegenüber den Nachrichtendiensten zu erweitern, meine volle Sympathie.
Gut. Aber da ist ja, geht Ihnen ja nichts mehr an, weil er dann natürlich die Wahl natürlich ein neues Parlament gewählt wird. Das ist ja kurz vor der Wahl. Wir können das dann auch noch sehen am Schluss. Ja, welche weiteren Schritte? Die Datenschutzverordnung, das ist irgendwie, da lenkt er ab vom Geschehen. Und dann kommt die Geschichte mit dem No-Spy-Abkommen, das angeboten wurde. Wir wissen ja inzwischen, dass es dieses Angebot so gar nicht gegeben hat. Und dann ist natürlich auch seine Interpretation, kehrt sich somit um. Denn wenn es nicht angeboten wurde, könnte das ja damit zusammenhängen, dass die Amerikaner sich eben nicht an irgendwelche deutschen Vorschriften halten wollen. Also von daher ist das natürlich in dem Sinne auch eine interessante Aussage, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt wissen, dass es dieses Angebot in der Form nicht gegeben hat. So, nun aber wirklich der Schluss, also die letzten zwei Minuten der Äußerungen von Bofalla, wo er dann auch nochmal auf den Wahlkampf eingeht.
Zusammen. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSA und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten. Die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden gewahrt. Selbstverständlich handeln auch unsere Nachrichtendienste nach Recht und Gesetz. Und dabei haben sie viele Anschläge, darauf bin ich eingegangen, gegen deutsche und amerikanische Soldaten verhindert. Abschließend möchte ich betonen, es geht bei der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste um das vitale, grundlegende Interesse unseres Landes. Unsere Nachrichtendienste arbeiten hart, um die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten und das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu schützen und in vielen Fällen, wo es um Entführungen geht, wichtige zentrale Dienste zur Sicherheit der Entführten zu leisten. Unsere Nachrichtendienste leisten rechtsstaatlich korrekte und gute Arbeit. Diese Erkenntnis sollte uns einen bei allen Auseinandersetzungen, die ein Wahlkampf mit sich bringt. Ich für meinen Teil kann Ihnen versichern, werde meinen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank.
Ja, und der stand dann darin, dass er jetzt bei der Deutschen Bahn beschäftigt ist. Also das ist natürlich auch nochmal ganz interessant. So, also wieder Recht und Gesetz. Das ist ja in der Tat die Floskel, die, also das ist am häufigsten, sagt er, Soldatinnen und Soldaten. Das ist die Floskel, die am häufigsten vorkommt. Dann kommen die Bürgerinnen und Bürger. Dann kommt Memorandum of Agreement und dann kommt Recht und Gesetz. Also das sind die Sachen, auf die es ihm ankommt. Also wieder Recht und Gesetz. Das kennen wir schon. Und dann jetzt hier unsere Nachrichtendienste leisten rechtsstaatlich korrekte und gute Arbeit. Unsere, natürlich die der Regierung. Jetzt kommt aber diese Erkenntnis sollte uns einen bei allen Auseinandersetzungen, die ein Wahlkampf mit sich bringt. Da ist das Wir offenbar, ja, das sind die Wahlkämpfer, die Politiker, ne, die hier gemeint sind, also ein anderes uns als die Regierung. Denn hier passt Regierung, nicht? Denn die Regierung kämpft ja nicht mit sich selbst. Und dazu will er einen Beitrag leisten. Also ich sagte schon, wichtig, das Memorandum of Agreement, da gibt es auch offenbar mehrere. Er spricht ja ein Memorandum of Agreement an, also eine Absprache zwischen den Geheimdiensten. Er sagt zwar zwischen der NSA und der Bundesrepublik Deutschland, aber dann eben vertreten durch die Geheimdienste. Und was ist ein Memorandum of Agreement? Ist halt tatsächlich eine gemeinsame Willensbekundung, die man sonst zwischen Firmen trifft und die immer informeller Art ist. Also hier auch informell hat man sich irgendwie geeinigt, zusammenzuarbeiten, vielleicht Daten auszutauschen und eben irgendwas gemeinsam zu machen. Wir haben ja auch öfter diese von den Five Eyes gehört. Anna hat das ja schon erklärt. Das sind eben die fünf Geheimdienste der wichtigsten englischsprachigen Länder. Wirtschaftsstärksten englischsprachigen Länder. Und irgendwie will Deutschland mithilfe dieses Memorandums of Agreement, beziehungsweise die deutschen Geheimdienste, da auch mitmischen. Dann ein Konzept, was immer wieder eine Rolle spielt und was man auf jeden Fall auch nochmal genauer betrachten sollte. Das hatten wir auch in unserem Blog ja schon bearbeitet. Metadaten. Es geht immer um Metadaten. Und es wird so getan, als seien Metadaten keine richtigen Daten. Also nicht so schlimm, also Metadaten. Das sind halt die Daten, die bei der Telekommunikation anfallen und nicht den Inhalt betreffen. Aber das sind ja eigentlich die wirklich interessanten Daten. Wer mit wem spricht, wer sich wo befindet. Auch bei der Vorratsdatenspeicherung ist es ja wichtig, dass eben ein Monat lang gespeichert wird, wo sich jeder einzelne Nutzer aufgehalten hat, das ist natürlich genau das, was möglicherweise interessant ist. Also Metadaten sind eigentlich die interessanten Daten. Ne? Und das kommt dann gleich nochmal mit den Komposita oder Wortbildungsprodukten hier. Also wenn man aus den Daten Metadaten hat, macht, dieses Wort bildet, dann schwächt sich sozusagen der Charakter Daten zu sein ab, dadurch, dass es eben nicht einfach Daten sind, sondern Metadaten. Aber in Wirklichkeit sind das sogar die Daten, die eben im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und das wird eben gerade so ein bisschen verschleiert durch diese Vorsilbe Meta an dieser Stelle. Ja, gut. So viel zu Bofalla und der Vorgeschichte. Jetzt aber zum NSA-Untersuchungsausschuss. Da gibt es natürlich auch interessante Konzepte. Wir haben ja schon einige angesprochen. Allerdings gibt es ja auch ein großes Problem, was jetzt die Arbeit betrifft, die jemand durchführt, der sich mit der Sprache beschäftigen will. Denn man braucht natürlich zunächst mal auch ganz klare Texte. Und da gibt es hier das Problem, dass wir eben nur diese Mitschriften haben. Und dass es sich hier eben auch nicht unbedingt um vorbereitete Statements handelt. Natürlich sind die Leute, die dort sprechen, die dort Aussagen machen, vorbereitet. Das ist ganz klar. Aber wir haben jetzt mehrere Schritte, bis wir bei den Mitschriften angekommen sind. Und damit ist natürlich so eine gewisse Entfernung von dem vorbereiteten Text. Deshalb kann man halt, da kann es natürlich sein, dass tatsächlich auch Wörter unbedacht reinkommen. Das ist einerseits natürlich interessant, andererseits, es ist eben nicht unbedingt alles ein offizieller Terminus oder ein offizielles Statement. Und das macht natürlich die Auseinandersetzung durchaus schwierig, schwieriger als in anderen Texten. Also wir haben zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mich ja mal beschäftigt mit der Koalitionsvereinbarung der nicht zustande gekommenen Koalition in Berlin nach der letzten Wahl dort. Und da ging es ja darum, dass das eventuell Rot-Grün koalieren könnten. Und in diesem Abkommen über die Koalition gab es also ein offizielles Statement. Und das ist natürlich dann wirklich der offizielle Text. Und dann kann man sich natürlich auch mal die einzelnen Wörter genauer ansehen, denn die sind da nicht zufällig drin. Also in diesem Fall hier dieses dass das Projekt nicht grundsätzlich aufgegeben wird, was so eine seltsame Einschränkung ist, und dass die Koalition, die dann nicht zustande gekommen ist, sich aktiv und ernsthaft dafür einsetzt, dass es Umwidmungen von Bundesmitteln gibt. Und das legt nahe, dass das eben vielleicht dann doch nicht passieren wird. Gut, die Koalition kam nicht zustande, aber da haben wir wirklich so ein offizielles Dokument, wo man wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen kann. Und das kann man jetzt hier vielleicht nicht so gut beim Untersuchungsausschuss. Außerdem kann ich schlecht Aussagen hier vorführen, in der gleichen Weise, wie ich das bei Bofalla gemacht habe. Nun gibt es glücklicherweise ja die Mitschriften und Anna hat für den Kongress ja daraus auch so ein Skript erstellt, was dann auf dem Kongress, also im Chaos Communication Kongress im letzten, dann vorgelesen wurde in verteilten Rollen. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, wenigstens hier mal so einen kurzen Ausschnitt zu hören, wie da die Verhandlungen abgelaufen sind. Das ist natürlich jetzt stark verfremdet, weil alles nachgesprochen worden ist und nichts original. Das sagte ich ja eben. Wir haben jetzt nicht da das Originalprotokoll, aber immerhin können wir uns das mal anhören und dann auf jeden Fall auf die besprochenen Konzepte eingehen. Also hier die erste Aufnahme aus dieser Lesung der Mitschriften.
Die Zeit, 14. November 2014.
Der Bundesnachrichtendienst ist an Recht und Gesetz gebunden. Doch an welche Version? Der Bundesnachrichtendienst, so scheint es, entscheidet selbst, wann er sich an welche Gesetze hält und wenn er dazu keine Lust hat. Aus Sicht der BND ist das sicher praktisch. Aus Sicht aller anderen Menschen wäre das allerdings ein Problem. Denn laut Gesetz steht niemand über dem Gesetz. Und wenn es doch jemand tut, dann kann man sich das ganze bedruckte Papier eigentlich sparen. Der BND ist der Ansicht, dass deutsche Gesetze, wie beispielsweise das Grundgesetz, für ihn dann nur gelten, solange seine Beamten mit beiden Beinen auf der Erde stehen.
Jetzt kommt der Mitschnitt, also das nachgesprochen.
Mein Name ist H.F. Ich bin Volljuristin und seit 9 Jahren beim BND. Seit 2,5 Jahren bin ich behördliche Datenschutzbeauftragte. Ich bin dem Präsidenten direkt unterstellt und weisungsfrei. Ich mache regelmäßige Datenschutzkontrollen in unterschiedlichen Bereichen. Das Thema Datenschutz ist im BND nicht in allen Bereichen in erforderlichem Maße präsent. Ich bin technisch nicht vorgebildet. Ich lasse mir Datenbanken vorführen und Berichte anfertigen. Ich bin keine Informatikerin, aber ich habe eine Technikerin im Team. Technische Aussagen muss ich glauben. Ich kann sie nicht überprüfen. Der BND-Präsident hat entschieden, dass es bei der Datenerhebung in Bad Aibelingen nicht um Erhebung im Rahmen des BND-Gesetzes handelt. Sie ist ausschließlich ausländisch. Es findet keine Datenerhebung im Inland statt. Daher auch kein BND-Gesetz. In Bad Aibling werden ausländische Satelliten abgehört. Zum Beispiel mit Verkehren aus Afghanistan und Pakistan. Daher also Ausland. Das BND-Gesetz findet da keine Anwendung. Ich habe eine andere Rechtsauffassung, aber ich habe nur eine Beratungsfunktion. Die Leitung muss mir nicht folgen.
Ah, und wo findet denn Ihrer Meinung nach die Datenerhebung bei Satelliten statt?
Nach meiner Rechtsauffassung ist das in Bad Aibling und daher im Geltungsbereich des BND-Gesetzes. Das sieht die Leitung aber nicht so.
Wo ist denn konkret der juristische Dissens?
Die Frage ist, ist die Datenerhebung in Bad Aibling im Geltungsbereich des BND-Gesetzes?
Ja, und wie ist da die herrschende Meinung bei den Fachpersonen?
Beim BND ist die herrschende Meinung, dass die Erhebung im Ausland stattfindet. Da bin ich überstimmt worden.
Also es existiert ja nun mal eine Rechtsgrundlage. Warum bleibt die Gegenseite so stur?
Da müssen Sie den BND-Präsidenten fragen.
Ja, es geht ja hier nicht um Ober schlägt unter. Sie sind die Datenschutzbeauftragte. Wenn eine Rechtsauslegung Sie nicht überzeugen kann, warum beharrt der Herr Präsident auf dieser Auffassung?
Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ansonsten würde es ja strengere Regeln geben. Fragen Sie Herrn Schindler.
Ja, also schauen wir uns das mit der Weltraumtheorie mal etwas genauer an. Es gibt dazu ein aufschlussreiches Protokoll, was ja nun auch geleakt ist, also eine Verschlusssache, die dann aber öffentlich geworden ist. Es war ein Gespräch von Ende Oktober 2013, bevor man überhaupt denken konnte an einen Untersuchungsausschuss, weil ja der Bundestag gerade erst gewählt worden war und es eben genau diese Zeit war, wo halt ja die neue Regierung noch nicht im Amt war und man eben auch noch gar nicht zusammengetreten war, um halt über solche Dinge nachzudenken wie den Untersuchungsausschuss. Da gibt es jetzt hier die folgende Protokollnotiz. PR, der Präsident des BND, also PR steht für Präsident des BND, berichtet über Gespräch mit Chef Bundeskanzleramt, also Profaller, zur laufenden NSA-Diskussion. Und jetzt kommt ein Absatz, der dann gestrichen worden ist, also der zunächst im Protokoll stand und dann gestrichen worden ist. Es herrscht große Sorge, dass ein künftiger Untersuchungsausschuss sein Hauptaugenmerk auf die Tätigkeit der Abteilung technische Aufklärung richtet, da eine Beweisaufnahme hinsichtlich des NSA-Komplexes nicht möglich sein wird. Also auch sehr interessant. Man rechnet jetzt schon mit einem Untersuchungsausschuss und man rechnet damit, dass eben genau der BND in den Fokus kommt. Und das mag erklären, warum man jetzt plötzlich sich so was Seltsames ausdenkt wie diese Weltraumtheorie. Denn eigentlich wäre die nicht nötig. Das ist ja auch kurz in dem Gespräch angeklungen. Denn natürlich kann der BND sich mit ausländischen Daten beschäftigen. Aber er muss das dokumentieren. Umso mehr dokumentieren, wenn es sich um inländische Daten handelt. Da ist einmal der BND nicht richtig zuständig. Und wenn er dann doch das tut, dann muss das natürlich von der G10-Kommission genehmigt werden. Aber das, was er tut nach dem BND-Gesetz, muss eben dokumentiert werden. Und wahrscheinlich hat er das auch dokumentiert. Aber man will die Dokumente nicht zeigen. Und da passt die Weltraumtheorie eben sehr gut, indem man eben sagt, naja, diese Erhebung hat im Weltraum stattgefunden, da gilt das BND-Gesetz nicht und muss dann auch nichts dokumentiert werden. Dann braucht man halt die Dokumente nicht zu zeigen, indem man einfach behauptet, dass es sie nicht gibt. Aber wenn man sonst so sieht, wie sorgfältig dort viele Dinge dokumentiert werden, könnte es in der Tat sein, dass es diese Dokumente gibt, dass man die aber nicht zeigen will, warum auch immer. Ja, hier gibt es dann auch nochmal einen Abschnitt zum No-Spy-Abkommen. Interessant ist hier auch, ich meine, kurz vorher, im August, jetzt sind wir am Oktober, hieß es, es gibt da das Angebot, und wenn man das jetzt aber liest an dieser Stelle, dann liest sich das ja schon ganz anders. Das soll eine Reise geben zu dem Thema No-Spy-Abkommen. Und die NSA hat sich positiv zu dem Vorhaben geäußert. Also wenn es angeboten worden wäre, äußert man sich nicht positiv zum eigenen Angebot. Also hier geht dann noch was ganz anderes raus hervor. Und hier wird es ja nun auch schon in Frage gestellt, ob es das wirklich geben wird. Und dann ist was geschwärzt. Da gibt es also einen Abschnitt, den man nicht sehen kann, der natürlich interessant wäre, weil es da wahrscheinlich auch weiter um das No-Spy-Abkommen geht. Ja, ich möchte jetzt noch ein ganz kleines bisschen sprachwissenschaftlicher werden, nämlich nochmal mehr zur Weltraumtheorie sprachlich. Wir haben ein Kompositum, was wiederum aus einem Kompositum besteht, also Weltraum, klar. Und das Weltraum ist dann nochmal verbunden mit Theorie. Das mit der Theorie werde ich nachher nochmal etwas genauer beleuchten, was es damit eigentlich auf sich hat. Ja, und der Weltraum lässt sich auch noch durch was anderes ersetzen. Es gibt einen anderen Ausdruck, beziehungsweise es wird ja gesagt von Schindler, dass man das gar nicht Weltraumtheorie genannt habe im BND. Wie dann? Weiß man nicht. Möglicherweise auch, weil es ja so spät erfunden worden ist, hat man es nicht so genannt. Aber es gibt tatsächlich noch einen anderen Ausdruck, der auftaucht hier in den Mitschriften und der Weltraum ersetzt, nämlich das sogenannte virtuelle Ausland. Ja, das virtuelle Ausland ist eben, wenn man halt Daten abschnorchelt in Frankfurt, ja, dann ist das zwar nicht Ausland, aber wenn das Daten sind, die eigentlich weniger mit Deutschland zu tun haben, aber über diesen Knoten gehen, dann ist das das virtuelle Ausland. Ja, und damit kann man sich natürlich auch schön rausreden, weil man dann plötzlich gar nicht mehr in Deutschland ist, obwohl man in Deutschland ist, aber virtuell ist man halt im Ausland. Das ist dann auch recht interessant. Aber mit virtuelles Ausland kann man eben keine, wir haben halt hier die Form, dass wir ein Substantiv haben, was nochmal modifiziert wird. Das ist auch ganz typisch für diesen ganzen Themenkomplex. Werden wir gleich auch nochmal sehen. Aber man kann natürlich jetzt nicht weiter komponieren und da nicht auch noch die Theorie ausmachen. Also die virtuelle Auslandstheorie geht halt nicht. Aber wir haben andere Komposita mit Theorie, also eben auch die Funktionsträgertheorie. Also wieder ein Kompositum, was nochmal in ein weiteres eingebettet wird. Funktionsträgertheorie. Was das ist, können wir uns auch nochmal kurz erklären lassen. Hier im, nicht im Originalton, aber zumindest in einer Art von O-Ton. Ja, da müsste jetzt eigentlich was kommen.
Süddeutsche Zeitung, 27. November 2014.
Wer sicher sein will, vom Bundesnachrichtendienst in Ruhe gelassen zu werden, sollte eines nicht tun: ins Ausland gehen und dort für ein ausländisches Unternehmen oder eine Organisation arbeiten. Dann nämlich ist er ein Funktionsträger im Sinne des BND und zum Abschuss freigegeben. So wie jeder andere Ausländer im Ausland. Wenn eine ausländische juristische Person kommuniziert, ist es für den BND unerheblich, welche natürliche Person das macht. Dem BND ist dann egal, ob ein Deutscher, ein Belgier oder ein Afghane ein Fax schickt oder ein Telefonat im Namen der Organisation führt. G10-Schutz genießt der Deutsche dann nur noch, wenn er von seinem Büro aus privat kommuniziert. Ein juristisches Konstrukt, das sich der BND zurecht gebastelt hat, um ohne störende G10-Prüfung ausländische Organisationen bespitzeln zu können.
Ja, wir springen jetzt mal die Debatte noch dazu. Also Theorie. Und Theorie ist tatsächlich hier ein ganz interessantes Wort. Und Theorie ist ja eigentlich so eine geordnete Menge von Hypothesen, mit der man eben sich mit einem Modell der Wirklichkeit auseinandersetzt. Aber was bedeutet das hier? Es gibt offenbar keine juristische Theorie. Man kann ja sagen, es geht ja um juristische Begriffe und dann ist das vielleicht was Juristisches. Aber ich habe halt nachgeschaut in den üblichen Informationsquellen über Wörter, die es so gibt, in welchen Kontexten das auftaucht, welche Bedeutungsvarianten hier möglich sind. Und Theorie wird hier tatsächlich rein umgangssprachlich verwendet und nicht in einer terminologischen Form. Also es gibt keinen juristischen Terminus der Theorie, sondern es ist halt umgangssprachlich. Und dann kann man nur sagen, ja, ist so eine Meinung. Meinung. Oder aber, Herr Schindler erklärt es uns, was es wirklich ist, die Theorie. Er sagt nämlich, es handelt sich um eine gelebte Rechtsauffassung. Wir machen das ja immer so zu Verfremdungszwecken in unserem Blog so, dass wenn wir solche modifizierten Substantive haben, dann machen wir es wie im Wörterbuch und setzen das Adjektiv danach, dann merkt man sofort, da ist was seltsam. Dann gelebte Rechtsauffassung gibt's nicht. Es ist tatsächlich auch so eine Art Hapax, also eine einmalige Wortschöpfung, die Herr Schindler hier macht. Er meint was anderes. Es gibt tatsächlich ein Wort, was häufiger kommt, nämlich die sogenannte gelebte Rechtspraxis. Taucht auch hier in der Mitschrift auf und das ist auch das, was man auch sonst unter Juristen sagt. Gelebte Rechtspraxis, wenn man halt irgendwie mit dem Recht in der Praxis umgeht. Aber die gelebte Auffassung, das geht halt nicht. Ne? Also die Praxis kann gelebt werden, die Auffassung nicht. Das ist eben das, Das ist eben die Weltraumtheorie, auch bei ihm, also diese Theorie, oder eben die Funktionsträgertheorie, aber ich glaube, er sagt es im Zusammenhang mit der Weltraumtheorie, das habe er so vorgefunden, das sei gelebte Rechtsauffassung beim BND. Nur das ist eben nicht Recht. Also da sieht man wieder, was die Composita machen, eine Rechtsauffassung ist nicht Recht. Die Rechtspraxis auch nicht. Ja, Funktionsträger, dieses Wort ist besonders perfide eigentlich. Das merkt man zunächst mal nicht. Denn Funktionsträger ist Antonym, also das Gegenteil von einem anderen Wort, was es gibt und was eigentlich hier auch vorliegt, nämlich der sogenannte Grundrechtsträger. Grundrechtsträger sind Leute, die Grundrechte haben. Im Grunde alle, denn Grundrechte gelten immer für alle. Und bei Funktionsträgern gelten die nur nicht. Und das ist eben hier genau der Fall. Also es ist eigentlich sehr interessant. Funktionsträger scheint tatsächlich im Verhältnis zu Grundrechtsträger gebildet worden zu sein. Also wenn man eine Funktion hat, dann ist man nicht mehr Grundrechtsträger und kann eben abgehört werden und so weiter. Ja, einen Punkt muss ich noch anführen, das kann ich aber sehr kurz machen. Das sind die Floskeln. Ich kann es deshalb sehr kurz machen, weil ich mit Kai Biermann zusammen über Floskeln auf dem letzten Chaos Communication Congress sehr ausführlich gesprochen habe. Das kann man sich dann anhören. Aber dennoch ist es hier interessant, dass immer wieder bestimmte Wendungen auftreten im Untersuchungsausschuss, die wirklich auch aufschlussreich sind. Was man sehr häufig dort findet, ist, ich kenne das aus der Zeitung oder ich kenne das aus der Presse. Ich soll sagen, ich weiß nichts darüber. Ich kann keine Aussagen machen, beziehungsweise ich habe es aus der Zeitung oder der Presse entnommen. Das wird also häufig dort geäußert, kommt sehr häufig vor, kenne ich aus der Zeitung oder aus der Presse. Und oft auch in Verbindung mit einer anderen Floskel. Nach meinem Kenntnisstand. Nach meinem Kenntnisstand. Soll also sagen, ja, da gibt es noch mehr, aber da weiß ich nichts drüber. Also verschiedene Floskeln, die eben darauf verweisen, dass man vielleicht kein guter Auskunftsgeber ist, weil man nicht alles weiß oder weil man Dinge aus der Presse bzw. der Zeitung hat. Wobei natürlich auch deutlich geworden ist, dass es nicht unbedingt die Zeitung ist, sondern oft auch die Mitschriften bei neusprech.org, die hier beigetragen haben zum Wissen der Auskunftsgeber. Ja, zum Schluss. Warum machen Leute sowas? Auch das wird geäußert. Warum machen Geheimdienste das, was sie tun und versuchen es dann auch noch zu verschleiern? Da gibt es gewisse Auskunft darüber, nämlich es wird ab und zu vom Staatswohl gesprochen. Was ist das Staatswohl? Das ist schwer zu sagen. Ich habe hier mal ein Zitat aus Harry Potter, was es vielleicht klar macht. The greater good. Ja, wer Harry Potter gelesen hat, weiß, das ist da die Rechtfertigung, auch Dinge zu tun, die nicht so rechtskonform scheinen. Also es gibt irgendwie was Größeres, ne, das Staatswohl. Und da scheint sich eben auch so eine Art rechtsfreier Raum aufzutun. Ich benutze das Wort rechtsfreier Raum, obwohl ich das eigentlich ablehne, weil es diesen rechtsfreien Raum nicht gibt, schon gar nicht im Internet. Aber hier wird sowas konstruiert. Gerade mit der Weltraumtheorie kann man machen, was man will, weil halt bestimmte Gesetze nicht gelten. Das ist natürlich Unsinn, denn Recht gilt eben eigentlich auch über Grenzen hinaus. Und vielleicht auch im Weltall. Ja. Dann werden bestimmte Dinge getan, weil man vielleicht Angst davor hat, ertappt zu werden. Bei was auch immer. Vielleicht auch nur dabei, dass man vielleicht schludrig gearbeitet hat oder so. Auf jeden Fall aus Angst davor, dass irgendwas in die Öffentlichkeit gelangen könnte. Und das könnten sicherlich auch unterschiedliche Dinge sein. Arbeiten hier Leute zusammen, Dinge aus der Öffentlichkeit rauszuhalten for the greater good. Und dann geschieht das Ganze mit etwas, was ich semantische Akrobatik nennen würde. Was ist damit gemeint? Naja, es werden neue Wörter geschaffen. sogenannte Neologismen oder manchmal sagt man auch Neologien. Und wenn man halt das neue Wort hat, dann sind die Sachen nicht mehr so schlimm, weil man ja irgendwie ein Konzept gefunden hat. Das zeigt sich, glaube ich, gerade sehr schön bei der Weltraumtheorie. Diese neuen Wörter sind nicht einfach irgendwelche neuen Wörter, sondern es handelt sich eben oft um Komposita, haben wir gesehen, bei der Funktionsträgertheorie, bei der Weltraumtheorie oft sehr lange Wörter. Das ist auch kein Zufall, denke ich. Denn lange Wörter haben den Vorteil, dass sie präzise erscheinen, was sie aber gar nicht sind. Und dann spricht man eben auch in der Sprachwissenschaft von Präzisismus. Ein Präzisismus ist halt etwas, was präzise scheint, ohne es zu sein. Manchmal redet man auch von Technizismus, etwas, was technisch klingt. In diesem Fall natürlich nicht technisch im Sinne von Technik, sondern mehr im Sinne von Jura. Aber es ist halt nichts präzise, beziehungsweise eher problematisch, auch aus rechtlicher Sicht. Aber so ein langes Wort, das klingt halt irgendwie ehrfurchteinflößend und präzise und gut. Wir haben das oft auch gesehen bei anderen, also Gesetze werden oft so scheinbar präzise bezeichnet. Wir erinnern uns an das Zugangserschwerungsgesetz. Und solche Sachen sind halt ganz typisch, aber sie sind nicht dadurch unbedingt gut, sondern möglicherweise eher fallen in die Kategorie der semantischen Akrobatik. Dann gibt es die Attribution, also nicht nur Komposita, sondern Attribution. Also es gibt noch irgendwie ein Attribut dazu, ist nicht einfach das Ausland, sondern das virtuelle Ausland, was dann eigentlich gar kein Ausland mehr ist oder doch, man weiß es dann nicht. Und das ist halt ganz auffällig. Ja, und das Ganze wird dann noch aufgebläht mit Floskeln, die eben auch dazu beitragen, Nebel zu erzeugen und Sachen unklar zu lassen. Und ja, das macht natürlich diese Texte dann so problematisch. Ja, damit bin ich am Ende, bedanke mich und mache noch etwas Werbung für unser Buch, was man sich nicht kaufen muss, weil es auch alles im Internet gibt, nämlich auf unserem Blog, da neusprech.org, wo ihr auch einen Podcast noch gemacht wird, zusammen mit Constanze Kurz. Aber der Inhalt des Buches von Kai Biermann und mir findet sich dort auch in Blog-Einträgen. Die Podcasts findet man auch, also alle Podcasts, die ich mache, auf einer Sammelseite, phonodrom.de. Und bei Twitter bin ich natürlich auch. Und wer noch andere Vorträge von mir hören möchte, findet die bei mediaccc.de, wo ja dann vielleicht auch dieser Vortrag auftaucht, man muss da nur suchen und wird da fündig und kann da mehrere Stunden Vorträge hören. Ja, damit bin ich dann wirklich am Ende und stehe auch für die Diskussion und Fragen zur Verfügung.
So, wie... Nee, wollte ich auch nicht. So wie ihr gerade mitbekommen habt, hier mediaccc.de, ja, auch dieser Vortrag wird da landen. Auch schon der erste Chaos-Talk ist da gelandet mit Linus Neumann und das ist auch der Grund, warum wir so ein bisschen mit dem Mikrofon rumlaufen und das Ganze aufzeichnen. Eigentlich hätten wir auch die Fragen aus der ersten Fragerunde gerne mit aufgezeichnet, das Mikrofon hat gestreikt, deswegen versuchen wir das jetzt einfach mal mit diesem anderen Mikrofon hier. Ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, stellt Fragen. Seid wieder nicht schüchtern. Ich komme mal rum mit dem Mikrofon, damit wir das dann auch alles brav da drauf haben.
Genau, ich wollte mal fragen, oder mehr so eine Halbfrage, Halbanregung. Und zwar mir ist so während der Sitzung aufgefallen, dass irgendwie von verschiedenen Diensten oder auch von verschiedenen Ämtern jetzt die Leute irgendwie eine andere Sprache drauf haben. Es gibt irgendwie ganz plakative Worte, die irgendwie nur bei bestimmten Diensten benutzt werden, wo man dann auch sieht, dass irgendwie Leute mal beim BK-Amt waren oder irgendwie woanders. Zum Beispiel beim BND sagen Leute ganz oft, das war mir nicht erinnerlich. Oder dann beim BFV oder bei anderen Stellen sagen Leute zum Beispiel, das kenne ich nicht aus eigenem Erleben. Also man hat halt wirklich diese Floskeln, die dann halt ganz, ganz typisch sind. Oder das BFV verschriftet Sachen. Also und das der BND erstellt Vermerke. Ich finde, das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich mal ganz gut angucken kann. Ich wollte einfach mal fragen, ob du da schon mal ein bisschen geguckt hast oder ob wie.
Nein, das habe ich nicht, weil ich natürlich jetzt einfach nur mir die Mitschriften, also ich habe sie tatsächlich gelesen, aber ich habe da nicht drauf geachtet, wo ist jetzt diese Abkürzung oder dieser Name zuzuordnen. Das müsste man dann noch machen. Und dazu gehört natürlich ein bisschen mehr, also da muss man ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht auch tatsächlich sich das ein paar Mal ansehen, damit man weiß, also der Wolf gehört jetzt zum Kanzleramt und HK ist BND und so. Das ist halt im Moment schwierig. Und deshalb habe ich das nicht so genau, also ich habe halt versucht, das auch so ein bisschen zu durchsuchen, den Text mit den üblichen Computertools, also mit dem, dem Python Natural Language Paket. Und dann kann man schlecht zuordnen. Aber du hast vollkommen recht, das ist ein ganz interessanter Punkt. Und da ist mit Sicherheit was dran, denn Leute, die zusammenarbeiten, benutzen ja auch immer dieselbe Sprache. Das ist klar. Das ist ja in der Linguistik, gibt es ja diese Netzwerkgeschichte, dass Leute, die zusammensitzen, auch immer sprachliche Übereinstimmungen haben. Und das könnte man natürlich nochmal sich anschauen, weil man dann vielleicht auch ein bisschen auch Rückschlüsse ziehen kann auf gewisse Schwerpunkte in der Argumentation bei den einzelnen Playern, sag ich jetzt mal, also den Gruppen, die da auftreten.
Noch weitere Fragen? Seid nicht scheu. Okay. Scheinbar keine weiteren mehr. Dann vielen Dank, dass vor allem ihr hier... Oh, da hinten doch noch. Bitte?
Doch, wenn man www davor schreibt, dann geht's. Es geht leider nur mit www. Ich habe die Seite nicht gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart und den Rednern zugehört habt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr euch hier hingestellt habt und uns unterhalten habt. Falls ihr irgendwie Lust habt, bei uns mitzumachen, also uns nicht als Bundesregierung oder sonst irgendwie, sondern uns im Sinne von Chaos-Treff Osnabrück oder Chaos Computer Club, schaut einfach vorbei. Wir treffen uns jeden vierten Montag im Zauberer von Oz ab in etwa 19 Uhr. Wir sind ja so ein großer Nerd-Stammtisch, der da hinten irgendwo in der Ecke sitzt, da wo das Licht aus ist und so. Und unterhalten uns über Gott und die Welt. Wir sind nicht so der absolute, wir sind nicht nur der reine Technikhaufen, der sich da über irgendwelche kryptografischen Einzelheiten auseinandersetzt, sondern wir besprechen auch die ganz normale alltägliche Warnwelt, die da draußen im Netz und in der realen Welt so stattfindet. Ihr seid noch, bitte? Ja, genau. Nächsten Montag ist auch gleich das nächste Treffen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, noch hier zu bleiben. Wir haben vorne noch weitere Getränke. Unsere beiden Redner werden vorne noch da sein. Ihr könnt gerne noch bleiben, uns fragen, euch gegenseitig austauschen, unterhalten, ins Gespräch kommen. Getränke stehen da vorne auch wieder weiterhin für umsonst. Das Sparschwein natürlich auch. Ihr seid herzlich eingeladen. Bleibt hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir werden wahrscheinlich so in etwa einem halben Jahr dann unseren nächsten Chaos Talk haben und ich hoffe, euch da alle wiederzusehen. Vielen Dank.